versuche es doch sehr gezielt daraufhin einzubringen. Ich sage euch mal meine erste oder eine Schlüsselsituation für mich mit Träumen war folgendermaßen. Nach dem Theologiestudium habe ich ja, um wieder normal zu werden, erstmal gearbeitet, 15 Monate in einer Arzneimittelfirma oder versucht, die Menschen wieder im Blick zu bekommen und nicht nur die Bücher. Und da hatten wir eigentlich recht gute Beziehungen. Es war nicht alles, es war eigentlich schwierig, aber es gab ein, zwei gute Beziehungen in der Firma. Ich habe in der Frauenabteilung gearbeitet, von daher, wenn ich zwischendurch Bemerkungen mache über Frauenabteilungen, dann hat das schon einen realen Hintergrund. Also ich habe eine kurze Zeit in der Frauenabteilung gearbeitet, dann bin ich ins Büro gekommen und habe dem Chef gedient, als dem zweiten Chef als rechte Hand, und das war toll. Aber die Leute haben sich sehr viel mit Träumen und Auslegung beschäftigt dort. Also das ägyptische Traumdeutungsbuch war eine der Sachen, die sie immer unter der Schublade hatten. Und dann, also das ist jetzt kein christliches, das Problem ist, dass es keine christlichen Traumauslegungsbücher gibt oder wenig. Also diesen Connor, den habt ihr wahrscheinlich schon mal gesehen, empfohlen bekommen. Von Connor. Kevin Connor. Das ist das Types and Symbols, das ist das Beste. Das ist aber nur auf Englisch da. Und es gibt viele okkulte Traumdeutungsbücher, die, wo natürlich was nicht völlig daneben ist, aber das ist halt die Perversion des Teufels. Und da gibt es zum Beispiel ägyptische. Und eine Abteilungsleiterin dort, sie war sehr offen für die unsichtbare Welt, würde ich sagen. Kannte nur die finstere Seite. Von daher hat sie sich da in der Richtung bewegt. Und sie hat einen Traum, und sie hat sich bekehrt mit ihrem Freund. Ich glaube, ihr Freund war das, also noch ein Mann. In der Zeit, wo ich da war, durch mich und durch eine andere Frau. Wir waren zu zweit in der Firma, wir haben gebetet für die Firma, und dann waren wir bei ihnen mal abends eingeladen, und dann haben wir ihnen das Evangelium erklärt, und dann haben wir gefragt, ob sie sich bekehren wollen, und dann haben sie gesagt, ja. Dann haben wir ihnen Gebet vorgesprochen, und dann haben sie sich bekehrt. Und da ist echt was passiert. Also so das war real. Aber es war auch ein Anfang, wie immer. Und kurze Zeit später, ich glaube 3 Wochen später, hat sie mir erzählt, dass sie einen Traum hatte. Und sie hat Jesus, also eine lichtvolle Gestalt gesehen, und hat gedacht, wahrscheinlich auch zu Recht gedacht, dass es Jesus ist, wie auf sie zugekommen ist. Und als er auf sie zugekommen ist, plötzlich hat sich das Gesicht von dieser lichtvollen Gestalt in eine ganz fiese Fratze verwandelt. So was sie als Teufel identifiziert hat oder als was Finsteres. Und davon ist sie sehr erschrocken und ist dann aufgewacht und hat sich damit beschäftigt oder hat mich gefragt, was es bedeutet. Und zu der Zeit wusste ich überhaupt noch nicht, dass Träumen biblisch ist und erlaubt ist und dass man das auslegen kann oder dass das, ich meine, ich habe es wahrscheinlich oft in der Bibel gelesen, aber ich habe es nie realisiert. Also damals, ich war da nicht in diesem Bereich drin und ich hatte keine Ahnung, wobei das jetzt nicht so, heute würde ich sagen, es ist jetzt nicht so schwierig oder ist relativ leicht, das auszulegen und da reinzugehen, aber ich war überhaupt nicht darin geschult, in dem prophetischen Bereich. Und ich habe es laufen lassen, ich habe ihr nichts dazu gesagt, und eines der traurigen Ergebnisse war, dass sie ist kurze Zeit später mit irgendeinem verheirateten Mann durchgegangen, ist umgezogen, ist zu ihm gezogen, und er hat sich scheiden lassen, und sie hat sich von diesem Mann getrennt, von ihrem Freund getrennt, und ich weiß nicht, ob sie noch mit dem Herrn lebt. Sie ist dann aus meinen Augen verschwunden. Und ich glaube, wenn ich damals was von Träumen und Auslegen gewusst hätte, dass das ein Schlüssel gewesen wäre, ihr auch zu helfen. Also da war in dem Traum, ich weiß nicht, ob noch mehr Details drin waren, aber das war das, was ich noch behalten habe. So da wäre ein Schlüssel gewesen, ihr zu helfen, zu sagen, hey, da ist angefangen mit Jesus, aber der Feind will dich da was ablenken, oder der Feind will dich wegziehen, und sie mal zu befragen in ihrem Leben, sind die Sachen klar, sind deine Beziehungen klar, einfach indem man nachfragt, hätte man, denke ich, sie davor bewahren können. Es war für mich, also damals habe ich es nicht so wahrgenommen, aber in dem jetzt der ganze Bereich mit Träumen hochkam, da kam ein, zwei solche Situationen, wo ich dachte, hey, es ist wichtig und es ist hilfreich für Leute, für Gläubige, für Ungläubige, was von Träumen zu verstehen und auch von Traumauslegung. Und da würde ich gerne auch mit in Genesis 40, 41 mit euch anfangen, weil da geht es drum. Also die beiden berühmtesten Traumausdeuter, wer war das?
Josef und Daniel.
Josef und Daniel im Alten Testament, sie sind da sehr stark. Das war sogar ihr Beruf zwischenzeitlich, also besonders von Daniel hat das beruflich gemacht. Also Berater des Königs zu sein, und dazu gehört ja sehr stark Auslegung. Wir lesen mal Genesis 40, Genesis 40 und 41. Ich denke fast, dass wir es ganz lesen. Ich weiß nicht, ob Martina euch ermutigt hat dazu, dass ihr immer, wenn ihr in der Bibel Träume seht, entweder ein T an den Rand schreibt oder ein Dreieck. Ich mache ein Dreieck, ich kann euch nicht sagen, warum ich ein Dreieck mache, aber wahrscheinlich, weil der Kreis schon besetzt war von Engeln. Ich habe immer, wenn Engel auftaucht, mache ich einen Kreis um das Wort, und bei Traum mache ich ein Dreieck, sodass ich dann schnell, wenn ich Texte habe, es schnell finde oder auch merke, wie häufig es vorkommt. Das ist eine Hilfe, irgendwie, wenn ihr anfangt, das zu markieren. Den Bereich Engel, den Bereich Träume, dadurch bekommt man Glauben, dadurch bekommt man eine Sicht, dass es wirklich biblisch ist und was davon wichtig ist. Und das ist natürlich eine Stelle, da kommt, also ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Dreiecke in diesen beiden Kapiteln. Also.
Das machst du jedes Mal, wenn das Wort erwähnt wird.
Mhm. Ich mache es richtig um das Wort Traum, so ein Dreieck. Also allein davon sieht man, dass das ein wichtiger Text ist und dass man hier sehr viel lernen kann über den Bereich Traum und Traumdeutung. Ihr kennt zumindest die zweite Story, die erste, weiß ich nicht, ob ihr euch so bewusst ist, aber ich lese einfach mal 40. Es geschah nach diesen Dingen, da versündigte sich der Mundschenk des Königs von Ägypten und der Bäcker gegen ihren Herrn, den König von Ägypten. Und der Pharao wurde zornig über seine beiden Kämmerer, über den Obersten der Mundschenke und über den Obersten der Bäcker, und er gab sie in Gewahrsam in das Haus des Obersten der Leibwächter ins Gefängnis, an den Ort, wo Josef gefangen lag. Und der Oberste der Leibwächter gab ihnen Josef bei, und er bediente sie, und sie waren eine Zeit lang in Gewahrsam. Und sie hatten beide einen Traum, jeder seinen Traum in einer Nacht, jeder mit einer besonderen Deutung seines Traumes. Der Mundschenk und der Bäcker des Königs von Ägypten, die im Gefängnis gefangen lagen. Als Josef am Morgen zu ihnen kam und sie sah, siehe, da waren sie traurig. Und er fragte die Kämmerer des Pharao, die mit ihm im Haus seines Herrn im Gewahrsam waren, warum sind eure Gesichter heute so traurig? Da sagten sie zu ihm, wir haben einen Traum gehabt, aber es gibt keinen, der ihn deute. Da sagte Josef zu ihnen, sind die Deutungen nicht Gottes Sache? Erzählt mir doch. Da erzählte der Oberste der Mundschenke dem Josef seinen Traum und sagte, in meinem Traum siehe, da war ein Weinstock vor mir und an dem Weinstock drei Ranken. Und so wie er Knospen trieb, kam sein Blütenstand hervor und seine Traubenkämme reiften zu Trauben. Und der Becher des Pharao war in meiner Hand. Und ich nahm die Trauben und presste sie in den Becher des Pharao aus und gab den Becher in die Hand des Pharao. Da sagte Josef zu ihm, das ist seine Deutung. Die drei Ranken, sie bedeuten drei Tage. Noch drei Tage, dann wird der Pharao dein Haupt erheben und dich wieder in seine Stellung einsetzen. Und du wirst den Becher des Pharao in seine Hand geben nach der früheren Weise, als du sein Mundschenk warst. Aber denke an mich bei dir, wenn es dir gut geht, und erweise doch Treue an mir und erwähne mich beim Pharao und bringe mich aus diesem Haus heraus, denn gestohlen bin ich aus dem Land der Hebräer, und auch hier habe ich gar nichts getan, dass sie mich in den Kerker gesetzt haben. Als nun der Oberste der Bäcker sah, dass er gut gedeutet hatte, sagte er zu Josef, auch ich sah in meinem Traum und siehe, drei Körbe mit Weißbrot waren auf meinem Kopf. Und im obersten Korb allerlei Esswaren des Pharao, Backwerk, und die Vögel fraßen sie aus dem Korb auf meinem Kopf weg. Da antwortete Josef und sagte, das ist seine Deutung, die drei Körbe, sie bedeuten drei Tage. Noch drei Tage, dann wird der Pharao dein Haupt erheben und dich an ein Holz hängen, und die Vögel werden dein Fleisch von dir wegfressen. Und es geschah am dritten Tag, dem Geburtstag des Pharao, da machte er für alle seine Knechte ein Mahl, Und er erhob das Haupt des Obersten der Mundschenke und das Haupt des Obersten der Bäcker unter seinen Knechten. Und er setzte den Obersten der Mundschenke wieder in sein Schenkamt ein, dass er den Becher in die Hand des Pharao gab. Den Obersten der Bäcker aber ließ er hängen, so wie es ihnen Josef gedeutet hatte. Aber der Oberste der Mundschenke dachte nicht mehr an Josef und vergaß ihn. Es geschah aber am Ende von 2 vollen Jahren, da träumte der Pharao, und siehe, er stand am Strom. Und siehe, aus dem Strom stiegen 7 Kühe herauf, schön von Aussehen und fett an Fleisch. Und sie weideten im Riedgras. Und siehe, 7 andere Kühe stiegen nach ihnen aus dem Strom herauf, hässlich von Aussehen und mager an Fleisch. Und sie stellten sich neben die Kühe ans Ufer des Stromes. Und die Kühe, die hässlich von Aussehen und mager an Fleisch waren, fraßen die 7 Kühe, die schön von Aussehen und fett waren. Da erwachte der Pharao. Und er schlief wieder ein und träumte zum 2. Mal. Und siehe, 7 Ähren wurden auf einem Halm fett und schön. Und siehe, 7 Ähren mager und vom Ostwind versengt sprosten nach ihnen auf. Und die mageren Ähren verschlangen die 7 fetten und vollen Ähren. Da erwachte der Pharao, und siehe, es war ein Traum. Und es geschah am Morgen, da war sein Geist voller Unruhe, und er sandte hin und ließ alle Wahrsagepriester Ägyptens und alle seine Weisen rufen. Und der Pharao erzählte ihnen seine Träume, aber da war keiner, der sie dem Pharao deutete. Da redete der Oberste der Mundschenke den Pharao an. Ich bringe heute meine Sünde in Erinnerung. Der Pharao war einst sehr zornig über seine Knechte und gab mich in Gewahrsam in das Haus des Obersten der Leibwächter, mich und den Obersten der Bäcker. Da hatten wir einen Traum in einer Nacht, ich und er. Wir träumten jeder mit einer besonderen Deutung seines Traumes. Aber dort bei uns war ein junger Hebräer, ein Sklave des Obersten der Leibwächter, und wir erzählten ihm die Träume. Da deutete er uns unsere Träume. Jeden deutete er nach seinem Traum. Und es geschah, wie er uns deutete, also ist es geschehen. Mich hat man wieder in meine Stellung eingesetzt und ihn hat man gehängt. Da sandte der Pharao hin und ließ Josef rufen. Da ließen sie ihn schnell aus dem Kerker holen. Und er rasierte sich und er schor sich, wechselte seine Kleider und kam zum Pharao. Pharao sprach zu Josef: Ich habe einen Traum gehabt, aber es gibt keinen, der ihn deute. Ich habe nun von dir sagen hören, du verstehst es, einen Traum zu deuten. Da antwortete Josef dem Pharao: Das steht nicht bei mir, Gott wird antworten, was dem Pharao zum Heil ist. Da redete Pharao zu Josef: In meinem Traum, siehe, da stand ich am Ufer des Stromes, und siehe, aus dem Strom stiegen 7 Kühe herauf, fett an Fleisch und schön von Gestalt, und sie weideten im Riedgras. Und siehe, 7 andere Kühe stiegen auf, nach ihnen dürr und sehr hässlich von Gestalt und mager an Fleisch. Ich habe im ganzen Land Ägypten nie so hässliche gesehen wie diese. Und die mageren und hässlichen Kühe fraßen die 7 ersten fetten Kühe. Und als sie in den Bauch gekommen waren, da merkte man nichts davon, dass sie in ihren Bauch gekommen waren, sondern ihr Aussehen war hässlicher als am Anfang. Und ich erwachte. Und ich sah in meinem 2. Traum, und siehe, 7 Ähren wuchsen auf an einem Halm voll und schön. Und siehe, 7 Ähren, dünn und mager, vom Ostwind versenkt, sprosten nach ihnen auf. Und die mageren Ähren verschlangen die 7 schönen Ähren. Und ich habe es den Wahrsagepriestern gesagt. Aber es gibt keinen, der es mir erklärt. Da sprach Josef zum Pharao: Der Traum des Pharao ist einer. Gott hat dem Pharao mitgeteilt, was er tun will. Die 7 schönen Kühe sind 7 Jahre und die 7 schönen Ähren sind 7 Jahre. Nur ein Traum ist es. Die 7 mageren und hässlichen Kühe, die nach ihnen heraufstiegen, auch sie sind 7 Jahre. So auch die 7 leeren, vom Ostwind versenkten Ähren. Es werden 7 Jahre der Hungersnot sein. Das ist das Wort, das ich zu dem Pharao geredet habe. Gott hat den Pharao sehen lassen, was er tun will. Siehe, 7 Jahre kommen, großer Überfluss wird herrschen im ganzen Land Ägypten. Nach ihnen aber werden 7 Jahre der Hungersnot aufkommen und aller Überfluss wird im Land Ägypten vergessen sein. Und die Hungersnot wird das Land erschöpfen. Und man wird nichts mehr von Überfluss im Land erkennen angesichts dieser Hungersnot danach, denn sie wird sehr schwer sein. Und dass der Traum sich für den Pharao zweimal wiederholte, bedeutet, dass die Sache bei Gott fest beschlossen ist und dass Gott eilt, sie zu tun. Nun sehe der Pharao einem nach einem verständigen und weisen Mann und setze ihn über das Land Ägypten. Dies tue der Pharao, dass er Aufseher über das Land bestelle und den fünften vom Land Ägypten erhebe, in den 7 Jahren des Überflusses. Und sie sollen alle Nahrungsmittel dieser kommenden guten Jahre einsammeln unter der Obhut des Pharao, Getreide aufspeichern als Nahrungsmittel in den Städten und es dort aufbewahren. So soll die eingesammelte Nahrung zum Vorrat für das Land dienen, für die 7 Jahre der Hungersnot, die im Land Ägypten sein werden, damit das Land durch die Hungersnot nicht zugrunde geht. So, hier kommt 21 Mal das Wort Traum vor. Und es geht um vier Träume, vier wichtige Träume. Das ist grundsätzlich eine Hilfe zum Thema Traumdeutung, ist, dass ihr euch die biblischen Beispiele anschaut, wo das passiert ist, vielleicht auch mal rausschreibt, so Traum und Deutung. Weil, ja, damit ihr einfach Muster seht, damit ihr anfangt, es ist ähnlich wie beim Männertanzseminar, was Andy uns erklärt hat und was wir gelernt haben. Wir haben also alle Teile unseres Körpers bewegt. Es gibt 275 Möglichkeiten, nur mit diesem Handgelenk verschiedene Stellungen einzunehmen. Also 275 ist eine fiktive Zahl, aber wir haben mal 20 oder 30 ausprobiert und dann zusammen mit diesem Gelenk noch. Und dann sind wir den ganzen Körper durchgegangen, was man damit alles machen kann. Das war ganz toll, also das finde ich gut, da kann man auch gut weiterarbeiten. Und dann haben wir angefangen, irgendwelche Bewegungen und Stellungen zu machen und er hat immer von Vokabular gesprochen, also wir müssen ein Vokabular bekommen, unsere Körpersprache. So wie Englisch und Französisch und Italienisch Vokabeln hat, so hat auch Tanz und hat unsere Körpersprache hat Vokabeln. Und die kann man dann zusammensetzen. So wir finden eine Darstellung für Freude, einen körperlichen Ausdruck für Freude, oder wir finden 5 körperliche Ausdrücke von Freude. 5 Stellungen, womit wir Freude ausdrücken können. Und dann können wir jeweils zur richtigen Zeit das Richtige ausdrücken. Und so ist es bei Traum auch. Es gibt eine Traumsprache. Und die Traumsprache besteht aus Vokabeln, die man lernen muss. So wie man die englischen Vokabeln und italienische Vokabeln lernen muss, so kann man und könnt ihr auch in euren Träumen Vokabeln lernen. Und dabei gilt erstens, dass jeder seine eigene Traumsprache hat, aber es gilt trotzdem auch zweitens und auf der anderen Seite, dass es bestimmte typische Vokabeln gibt, die in allen Sprachen ähnlich sein werden. Das kann man sicher auch linguistisch, wahrscheinlich könnte es Martina noch besser auch begründen. Es gibt die romanische Sprachen zum Beispiel, das ist sowohl Französisch, Italienisch, Spanisch. Sind zwar verschiedene Sprachen, aber sie sind eigentlich die gleiche Wurzel. Oder sie würden also Dias, also in Portugiesisch, ich weiß nur, Portugiesisch und Spanisch sind nicht gleich, aber es ist oft sehr ähnlich. Französisch auch, ne? Also was sagt man im Spanischen für Muito obrigado ist Portugiesisch. Was heißt das? Vielen Dank. Was heißt das auf Spanisch?
Ja, dann nicht. Aber sagt man anders. Zum Beispiel importante.
Aha. Im Englischen auch ein important, ja. Important. Also ihr kennt das von Sprachenlernen. Es gibt Wurzeln, also Sprachstämme, Sprachbäume, wo es ähnlich ist, aber nicht gleich ist. Und so gibt es, deswegen könnt ihr von der Bibel, wenn ihr die biblische Traumsprache anfangt zu entdecken, zu lernen, kennenzulernen, indem ihr euch diese Josef-Sachen anguckt, indem ihr euch anguckt bei Daniel Träume und Auslegungen, indem ihr euch anguckt im Neuen Testament bei dem Josef, der hat ja auch Träume gehabt und Auslegungen. Ich weiß nicht, wo noch. Also das sind jetzt die prominentesten Stellen oder die typischsten, wo man Sachen lernen kann. Und es hat natürlich Überschneidungen, Ähnlichkeiten mit der Sprache von Visionen. Also da könnt ihr bei Zacharja die Visionen mal durchgucken und sehen, was sie bedeuten. Also da, das ist ein Weg, wie ihr eure Vokabelbank, eure Vokabelverzeichnis füllen könnt. Einfach mal sowas angucken. Und das Zweite ist, dass ihr anfangt, das hat Martina sicher schon mal gesagt, eure Träume aufzuschreiben. schreiben und dann eure eigene Sprache kennenzulernen. Die Sprache, die Offenbarungssprache, mit der Gott zu euch spricht. Also die Bildsprache. Und das ist typischerweise, spricht Gott mit den Sachen, die ihr kennt. Also bei mir kommen doch öfter Bilder aus dem Bereich Sport vor. Also weil das ist ein Teil meines Lebens, das sehr beleuchtet ist. Da habe ich auch viele Bilder, da kann ich mir auch vieles erklären. Für andere Leute ist es immer über Computer. Und Michael arbeitet viel, selbst in seinen Worten spricht er viel von Windows öffnen und Windows schließen. Und also hat diese ganze Computersprache drauf. Oder Raumschiff Enterprise Sprache hat er manchmal zwischendurch drauf. Also es gibt so typische Sachen. Wegbeamen und Warp 9, Deep Space 9, we're coming. Also da gibt es da auch typische Sachen wieder her. Also ihr dürft eure eigene Sprache kennenlernen und ihr sollt sie kennenlernen. Und ihr sollt nicht skeptisch sein, wenn es aus dem Bereich kommt, ist, der euch im Natürlichen auch vertraut ist. Ihr sollt auch nicht skeptisch sein, wenn es das ist, womit ihr euch vorgestern beschäftigt habt. Das heißt ja nicht, dass es verfälscht ist deswegen, sondern es ist eher natürlich oder normal. Also Gott knüpft an dem Normalen an. Er macht nicht das ganz andere in der Sprache, wie er mit euch spricht. Manche Leute haben es immer mit Flugzeugen, manche Leute haben es, weiß nicht, was ist bei Frauen, wie spricht der Herr zu Frauen? Über Blumen, ja. Blumen und Kochtöpfe, denken die Männer manchmal, aber wahrscheinlich gibt es ja noch andere andere Sachen, mit denen ihr euch beschäftigt. Vielleicht beschäftigt ihr euch ja noch mit anderen Dingen als mit Blumen und Kochtöpfen. Und dann spricht der Herr über diese Sachen zu euch. Ihr dürft mir ruhig mal einen Tipp geben für die nächste Gruppe, dass ich Motorräder, genau, ja. Susanne spricht auch über Motorräder. Und hier ist also hier die, zum Teil würde man nicht drauf kommen auf die Auslegung, die ihr hier habt. Ich denke, dass es was mit ihrer Kultur zu tun hat, die wir fast gar nicht kennen, jetzt Ägypten und israelische, semitische Kultur, auch der Zeit, in der sie gelebt haben. Von daher ist es manchmal schwieriger zu übertragen. Aber es hilft. Also was auch hilft, wenn wir uns mal die ersten beiden Träume da nehmen von dem Bäcker und von dem Mundschenk. Da muss man auch feststellen, dass nicht jedes Detail, nicht jede kleine Einzelheit des Traumes ausgelegt worden ist. Auch da müsst ihr gucken. Also wenn hier die wichtigsten Stichworte, die wichtigsten Knotenpunkte werden ausgelegt. Auslegung heißt nicht, jedes kleine Detailchen auszulegen. Also hier der Mundschenk zum Beispiel hat von diesem Weinstock steht erst, so wie er Knospen trieb, kam sein Blütenstand hervor und seine Traubenkämme reiften zu Trauben. Dieser Teil wird überhaupt nicht ausgelegt im Sinne von das, warum ist es erst eine Knospe, dann eine Blüte, dann reifen die Kämme. Also es ist ein Detail im Traum, aber es ist nicht, das heißt nicht, dass dieses Detail in der Auslegung eine Bedeutung hat. Und es ist bei unseren Träumen auch, das heißt nicht, dass jedes kleine Teilchen, jedes kleine Bewegung, die dir abläuft, ausgelegt werden muss. Manchmal kann sie auch, oder oft kann auch nicht jedes Teil ausgelegt werden. Und zumindest zum Anfangen, weil man muss als erstes versuchen, die große Linie zu kriegen, zu verstehen, was will Gott sagen. Also das sind die Hintergründe von der letzten Lehre, die ihr natürlich in eurem Computer, in eurem Speicher haben müsst. Wenn Gott durch Träume zu uns spricht, heißt es grundsätzlich, Gott will zu uns sprechen. Nicht Gott will uns verwirren oder Gott will uns Rätsel geben. Er will uns auch ein bisschen Rätsel geben, aber da ganz dahinter die Absicht ist, er will zu uns sprechen, er will uns was erklären. Und das müssen wir bei der Auslegung, geht es darum, das, was auf Gottes Herzen liegt, was er uns sagen wollte, ist rauszufinden. Und das sind ein, zwei Punkte, das ist oft nicht ein Bilderbuch, aber er will es uns erklären, er will es uns durch Rätsel erklären. Hat da Martina noch was dazu gesagt, dass das, oder habe ich glaube auch zwischendurch, das ist Gottes Idee, um mit uns umzugehen, ist uns Geheimnisse, rätselhafte Sachen zu geben, die, die Offenbarung ist verborgen. Gott offenbart etwas und trotzdem ist es noch versteckt. Oder ist es noch nicht für jeden Mann sofort ersichtlich, weil es ihm um Beziehung geht, weil es ihm darum geht, dass wir ihm hinterherjagen, dass wir sagen, hey, was heißt das, Gott? So, dass wir anfangen, mit ihm zu sprechen, dass wir da an ihm dranbleiben. Was ist ihm wichtiger, als dass wir Handlungsanweisungen bekommen oder Stichworte, mach das jetzt und jetzt geh rechts, zwei Schritte rechts, zwei Schritte links. So, hier ist die Klotür, jetzt mach auf und mach das, was du tun musst. Also so, das ist nicht Gottes Absicht, uns in Kleinigkeiten Vorschriften zu machen, sondern es ist ihm viel wichtiger, dass wir eine Beziehung zu ihm haben und dass wir sein Herz verstehen und die Dinge, den Dingen nachjagen, die ihm auf seinem Herzen sind. Und deswegen müssen wir die ein, zwei Punkte erkennen, die Knotenpunkte erkennen. Also hier geht es geht die Zahl, das 3 hat eine Bedeutung gehabt, also 3 Trauben waren das, oder? 3 Ranken. Das sind 3 Jahre, das hat er ausgelegt. 3 Ranken schon für 3 Jahre, wäre ich auch nicht drauf gekommen. Also das ist nicht unbedingt offensichtlich jetzt, dass 3 Ranken 3 Jahre sind. Da könnte man auch... 3 Tage, Entschuldigung. 3 Tage, ja. Also könnte man auch an was anderes als 3. Also 3 hat eine Bedeutung. Jeder, der sich ein bisschen mit Träumen oder überhaupt mit Auslegung, mit Sachen beschäftigt, merkt schon an den 3, weil es 3 waren, das hat eine Bedeutung hier. Das müsste man sehr schnell realisieren. Und dann, was neben dem 3 eine Bedeutung hat, sind die ganzen Bilder. Also hier wird von Weinstock, Knospen, Blütenstand, Trauben kämmen. Die verschiedenen Details dieses Bildes haben alle mit Weinstock und mit Wein zu tun. Und von daher kommt die Auslegung, es geht um dich und es geht um deinen Job als Mundschenk. Also er war der Mundschenk des Königs. Und was ein Mundschenk gemacht hat, denke ich, wisst ihr, das ist der den Becher Wein gekostet hat, ob da Gift drin ist oder nicht, und ihn dann den König gegeben hat. Also der verantwortlich war, dass das Essen nicht vergiftet ist, würde ich mal sagen. Es ist ein Vertrauensjob, es wäre jetzt ein gehobener Ministerialjob, der Berater des, also es ist ein hoher Regierungsjob, es ist kein Essens, also kein, hat nicht in dem Sinne was mit Essen zu tun, es ist ja einer der Regierungsoffiziere, die in der Nähe von Karlsruher Kohl sind. Und in dem Fall überwacht man nicht mehr sein Essen, aber überwacht so ein bisschen die Informationen, die er bekommt, dass er die richtigen bekommt und dass der Saumagen auch stimmt. Das ist der den Saumagen vorkostet, der Kanzler Kohl. Das macht seine Frau wahrscheinlich. Aber so die ganzen Bilder sprechen von Wein. Das ist der Punkt, der gemeinsame Punkt. Und von daher hat der Josef das sehr schnell ausgelegt. Es geht um deinen Job, es geht um Mundschenk, es geht um diese Weinsache. Und dabei fallen dann viele Details fallen weg. Knospen, Blütenstand, Kämme. Es spielt gar keine Rolle. Aber dann hat man schon mal Eckdaten. Es geht um seinen Job, es geht um diesen Bereich Mundschenk, Wein einschenken. Es geht was um 3, hat was mit 3 zu tun. Und der dritte Fixpunkt ist dann, da ist eine Bestätigung, dass es dass um seinen Job geht, nämlich der Becher wird dem Pharao gegeben. Also es wird eigentlich sein Job beschrieben. Er presst die Trauben in den Becher des Pharao und gibt ihm dem Pharao. Also es sind eigentlich diese 3 Punkte, die er sieht, die er erkennt bei der Traumausdeutung und so. Wir werden vielleicht nachher, müsst mich daran erinnern, aber wir könnten noch mal eine halbe Stunde am Schluss einige von euch erzählen, einen Traum, den sie hatten in letzter Zeit oder der ihnen noch bewusst ist, und wir versuchen mal von außen ihn zu interpretieren, einfach mal ein Gefühl zu kriegen, wie wir rangehen könnten. Und das ist genau hinhören, auf den Herrn hören, auf das hören, was er sagt, und dann irgendwie 2, 3 Knotenpunkte finden, die Schlüsselsachen rausfinden. Und das sind die 3 Schlüsselsachen, ist 3, Wein und Pharao, würde ich sagen. Das sind die drei Sachen, die Josef mitbekommt und vom Herrn erklärt bekommt. 3 heißt in dem Fall 3 Tage. Das könnte ja auch, also wenn es um Zeit geht, könnte es ja auch 3 Wochen oder 3 Monate oder 3 Jahre heißen. Das ist jetzt nicht ersichtlich, ja. Das ist vom Herrn ihm gegeben. Der Herr hat ihm das erklärt, dass drei steht für drei Tage. Das kann man nicht aus der Darstellung des Traumes nehmen. Das ist von Gott souverän ihm geschenkt worden. Das andere ist offensichtlicher, dass es um Wein geht, im ganzen Weinbereich, und dass er wieder den Weinbecher dem Pharao gibt. Da kann man relativ schnell drauf kommen, dass es heißt, also ich habe den Eindruck, der Herr will dich wieder einsetzen in deinen Job. Das hätte ich vielleicht auch rausgebracht. Also aus dem Traum. So, dass, da ist der Eindruck, also weil er war im Gefängnis, und Gefängnis heißt in dem Fall ja meistens kurz vor der Todesstrafe, oder das war die Frage, er wird noch eine Zeit lang aufbewahrt, kurz bevor er dem Henker übergeben wird. Und wenn dann ein Bild kommt, er gibt dem Pharao wieder den Becher, also da könnte man schon relativ schnell drauf kommen, dass du wirst wieder eingesetzt in deinen Dienst. Das hätte ich vielleicht auch rausbekommen. Aber dass es in drei Tagen ist, das kann man nicht rausbekommen aus dem Traum, das muss einem der Herr schenken. Wahrscheinlich wusste Josef nicht, dass der Pharao in drei Tagen Geburtstag hat. Wenn er das gewusst hätte, das hätte einem geholfen bei der Auslegung, weil dann besteht, wenn man weiß, ich vermute mal in ihrer, wenn man von der Kultur weiß, wenn er Geburtstag hat, dann ist er großzügig, dann gibt es ein paar Leute, kriegen Amnestie oder so. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das jedes Jahr an seinem Geburtstag lief, dass der Pharao ein paar Leute gesegnet hat und gesagt hat, hey, kommt mal wieder raus aus dem Gefängnis, oder Leuten Gnade gegeben hat, so wie bei Herodes, wie wir später sehen. Da war er in guter Stimmung, es war sein Geburtstag, hat jemand toll getanzt, sagte, hey, was möchtest du, ich schenke dir, was du willst. So für so einen Herrscher ist es immer toll, wenn er sich großzügig erweisen kann an seinem Geburtstag und seinem Volk zeigen, dass er ein freundlicher, guter Herrscher ist. Und genau das bringt Josef dann in seine Auslegung. Drei Ranken sind drei Tage. Und Pharao wird dein Haupt erheben und dich wieder einsetzen. Du wirst den Becher wieder ihm geben. Dann, das ist hier sehr interessant, in Vers 14 fügt Josef etwas an. Und was, wenn ich das richtig verstehe, was nicht vom Herrn war, sondern da geht seine Seele mit ihm durch und sein Selbstmitleid, oder? Also dann fügt er an, aber denke an mich bei dir, wenn es dir gut geht, und erweise doch Treue an mir, erwähne mich beim Pharao und bring mich aus diesem Haus heraus, denn gestohlen bin ich, armer Mensch, aus dem Land der Hebräer, und habe nichts getan, dass sie mich in den Kerker gesetzt haben. Das ist nicht Traumausdeutung, das ist eine Beifügung von ihm, und die auch nicht vom Herrn war, weil sie wird auch nicht erfüllt. Also es ist nicht. Er hat sich drangehängt an diesen Traum und hat jetzt versucht, ich habe dir was Gutes getan, und er wusste irgendwie, dieser Traum wird sich erfüllen. Und er hat sich drangehängt und hat noch ein paar eigene Sachen nachgeschoben, gesagt, hey, wenn der Herr dich befreit hat, dann denk an mich und hol mich hier raus. Das ist die einzige Stelle, wo wir eigentlich sehen beim Josef, dass er irgendwo in Selbstmitleid, oder dass ihn die Sachen doch getroffen haben, die sein Leben ausmacht. Eigentlich, und da predige ich oft drüber, Josef hatte keine Bitterkeit, oder er ist nicht. Er hat in seinem Leben sehr schwierige Umstände gehabt. Schwierigkeit nach Schwierigkeit, obwohl er eine hohe Berufung vom Herrn hatte. Das ist auch immer wieder, da predige ich dann drüber, wenn es. Und muss sagen, dass wir keine Verheißung haben, dass unsere Umstände um uns herum äußerlich betrachtet immer toll aussehen werden. Also es ist bei Josef nicht so gewesen. Wobei es innerlich noch anders ist. Und das ist bei Josef eher so. Er ist da durchgegangen und es war gut. Und dann kam. Er wurde verkauft und kam dann als Sklave in ein Haus, und sehr schnell ist er zum obersten Verwalter geworden in diesem Haus. So das Gelingen, er war ein Mann des Gelingens. Darüber habe ich beim Abschlussgottesdienst mal irgendwann gepredigt, dass Josef ein Mann des Gelingens war. Also überall, wo er hingekommen ist, ist er aufgestiegen und hatte Gunst und hat Gelingen gehabt. Das heißt nicht, dass die Umstände oder die Situationen immer toll waren, aber im Gefängnis war es auch so. Er ist ins Gefängnis gekommen und dann wurde er so nach kurzer Zeit zum Aufseher über das Gefängnis und hat da sicher eine andere Position gehabt. Aber hier kommt das einzige Mal in seinem Leben, wo ein bisschen durchkommt, das hat ihn doch, also ich habe nichts getan und hol mich doch raus aus diesem Haus hier. Und da hat er versucht, für sich selbst zu sorgen.
Obwohl das zwei Jahre später dann kam, dass er Mutschenk an ihn erinnert hat, den Pharao, siehst du trotzdem, dass es nicht vom Herrn war, ja?
Ja, schon.
Ja,
in Vers 23 heißt er, der Oberste des Mundschenkes dachte nicht mehr an Josef und vergaß ihn. Also ich meine, Josefs Absicht war nicht, dass er zwei Jahre später dann rauskam. Mhm. Es war nicht, also der Herr wollte ihn da rausbringen. Ich vermute fast, der Herr hätte ihn vielleicht sogar früher rausbringen können. Auch vielleicht durch die Situation, aber nicht indem Josef versucht, selber da reinzugehen und das zu machen. Also ich glaube, dass er hier, was hier Jeremia 17 steht, sich auf seinen eigenen Arm verflucht ist, wer sich auf Menschen verlässt, auf seinen eigenen Arm verlässt. Und ich glaube, durch diese Situation der Herr ihn möglicherweise auch sehr schnell da rausgebracht hätte. Das ist, lag ja drin, es liegt immer drin, wenn du tust jemandem was Gutes, dass er nicht gehängt wird, sondern wieder eine tolle Position bekommt. Da ist normal Dankbarkeit und er würde normalerweise sich darum kümmern, hey, und sagen, hey Pharao, da ist noch ein toller Bursch im Gefängnis, du weißt gar nicht, wie der dahin geraten ist, können wir den nicht auch noch mit rausholen. Also das wäre das Werk des Herrn gewesen und so ist es, hat er versucht hier selber, sich selber zu helfen und selber noch mitzumischen. Und ich vermute eher, dass es dadurch 2 Jahre gedauert hat, was nicht nötig gewesen wäre. Nach 2 Jahren kommt in gewisser Weise schon die Ernte seiner Hingabe und seiner Fähigkeit, Träume zu deuten und dessen, was er getan hat. Weil es damals geklappt hat und weil beide Träume sich so erfüllt haben, wie er es gesagt hat, deswegen kommt später die Erinnerung. Aber es sind echt voll jetzt am Ende von 2 Jahren sind vergangen. Also es ist interessant hier, 14, 15, so eine Anhängsel. Dann bei dem Bäcker ist es ähnlich, hat auch wieder 3 Körbe mit Weißbrot. Also das sind, und dann die Vögel fressen auf dem, fressen es weg. Da sind auch sehr einfache Schlüssel drin, es ist wieder 3 drin, wo man nicht weiß, ob es zeitlich ist oder ob es, was es genau ist, aber es ist wieder die Zahl 3 drin. Dann Brot, also sein Job, Bäckerei, Esswaren, Backwerk. Und das dritte ist Vögel und die fressen es weg. Und man weiß, Vögel sind fast immer negativ oder stehen für dämonische Kräfte. Also auch wenn ihr Markus 4, also das Gleichnis des Sämanns, die Vögel kommen und picken es auf. Also Vögel sind fast immer für finstere Mächte, für dämonische Kräfte stehen sie. Und wegfressen, vom Kopf wegfressen, kann man auch ohne das verstehen, dass das nichts Gutes ist. Und das legt er parallel aus. Man sagt, 3 ist 3 Tage. Und dann hat auch was mit Pharao zu tun. Und diesmal, er wird auch, in dem Fall wahrscheinlich ist es im Hebräischen, habe ich nicht nachgeschaut, sind es ähnliche Worte, weil das heißt, er wird dein Haupt erheben, so wie es vorher hieß, er wird dein Haupt erheben. Und zwar in dem Sinne, dass er dein Haupt erhebt, um es dann abzuhacken. Und die Vögel werden dich auffressen, so. Aber sonst eine relativ einfache Traum und einfache Auslegung. Außerdem 3, also da braucht man eine Offenbarung vom Herrn.
Du meinst, er wusste jetzt nicht, dass er mit dem Pharao 2 Tage später
geburtstag. Ich vermute, das weiß man nicht, kann man nicht sagen. Vielleicht, also wenn es, man kann es auch andersrum sagen, man kann sagen, vielleicht wusste er es, weil es wahrscheinlich im Land die meisten wussten, hatte eine hohe Stellung da bei dem Potiphar. Dann hat ihm das geholfen, dann hat ihm diese Information aus dem Natürlichen geholfen. Aha, 3, ja, in 3 Tagen hat doch der Pharao Geburtstag. Wahrscheinlich ist es das. Also das kann auch sein. Ja, es gibt, also viele Sachen können wir auch, deswegen ist es doch gut, Zeitung zu lesen oder so eine gewisse Allgemeinbildung zu haben, bestimmte Sachen zu wissen, zu kennen. Das hilft einem schon auch im Auslegung von Träumen. Oder wenn jemand einen Traum hat von einem Otto-Motor und da Sachen kann ich ihm oft nicht helfen auslegen, weil ich nicht mal weiß, wie ein Motor funktioniert. Also da hilft es einfach, sachliche Ahnung zu haben. Und man kann auch sagen, er wusste es. Also es steht weder so noch so drin. Wenn er es wusste, dann ist es das, dass aus dem Natürlichen solche Auslegungshilfen auch kommen. Wenn man wusste, in 3 Tagen war die Zeit, wo immer Amnestie rechts oder links, hip oder hopp, hopp oder top, oder wie heißt das? Hopp oder top heißt es. Passiert, so dann kann man die Zahl 3 auch noch schneller auf 3 Tage auslegen. Das kann gut sein. Dann bei dem Pharao hat er auch 2 Träume. Und Josef sagt, dass die 2 sind ein Traum. Darauf wäre ich vielleicht auch gekommen. Oder es ist ziemlich parallel aufgebaut. Ne? Sieben fette, sieben magere, einmal Kühe, einmal Ähren. Und die einen fressen die anderen auf. So da. Die Grundlinie des Traumes ist auch relativ einfach. Also wenn man einen Traum auslegt, und es können auch so ein paar Verwirrungsstückchen dazwischen sein. Deswegen ist es gut, wenn ihr es aufschreibt, eben in Ruhe, möglichst gleich in der Früh. Deswegen ist es ein Akt des Glaubens, sein Büchlein auf dem Nachtkästchen zu haben und einen Stift. Weil das heißt, ich bin bereit. Das heißt, ich glaube, dass der Herr heute Nacht in Träumen zu mir spricht. Also fand ich immer einen Ausdruck des Glaubens, wenn ich es auch hingelegt habe zu meinem Nachtkästchen, dann weiß ich so, ich bin bereit und ich glaube, dass das kommen wird. Und dann ist es nämlich gut, bereit zu sein. Und entweder wenn man dann in der Nacht aufwacht und den kurz parat hat, es gibt in Kansas City, die Leute haben zum Teil so ein Diktiergerät auf dem Nachtkästchen liegen, wenn sie nachts aufwachen. Und dann das Erste, was sie tun, ist, sie sprechen das drauf, was sie noch wissen von dem Traum. Und dann haben sie es drauf und dann legen sie sich wieder hin und schlafen. Und dann kann man es am nächsten Tag aufschreiben. Und dann hat man es halt frisch. Das hat schon, also das wisst ihr ja selber, so Träume, sie verbleichen sehr schnell. Also selbst am Frühstückstisch, wenn ich meiner Frau es nochmal erzählen will, wo es noch Viertelstunde, halbe Stunde vorher war es noch ganz frisch, aber dann ist es schon, wenn ich es nicht aufgeschrieben habe, dann ist es schon fast weg. Es gibt dramatische Träume, die man immer wiederholen könnte oder die sehr einschneidend tief sind. Aber viele, und trotz auch viele Träume von Gott sind, sie sind da, aber sie verlieren sich auch relativ schnell. Deswegen ist es wichtig, es sehr schnell aufzuschreiben. Und dann kann man es immer noch, manchmal auch einen Tag, zwei Tage, eine Woche später anfangen auszulegen. Am besten ist es schon am gleichen Tag nochmal reinzugucken. Es hilft aber auch, wenn man es nicht so versteht, vielleicht eine Woche später es nochmal anzugucken. Oder ich lese in regelmäßigen Abständen meine Bücher, da meine Tagebücher mit dem Herrn nochmal durch. Und manchmal kommen vier Wochen später erst die Auflösung, was ich erzählt habe. Mein erster Traum in Kansas City. Ich habe meinen Papa gesehen am Telefon. Habe ich erzählt, ne? Das an der Winterbibelschule. Und dann war vier Wochen später, wurde mir klar, dass das heißt, mein Papa steht für Gott und Telefon steht für, er will mit mir reden. Das war eine Auslegung, das war eine tolle Erleuchtung. Das steht da immer noch in meinem Traumbuch an erster Stelle. So aufschreiben, alles aufschreiben, an was man sich erinnert. Auslegung gucken, was ist die große Linie. Das ist hier auch relativ einfach. Das hat was mit 7 zu tun. Zahl 7 kommt zweimal. Und dann hat das was mit tun mit Fett und mit Dürre. Und erst kommt das Fette, dann kommt das Dürre und dann frisst das Dürre das Fette auf. Das ist eigentlich die einfache Linie in dem Traum. Und viele andere Kleinigkeiten kann man auch weglassen. Oder mit den Ähren genauso, 7 Ähren. Fette, dann kommen 7 magere und die 7 mageren fressen die 7 Fetten auf. Dann gibt es hier eben in Kapitel 41, Vers 32 eine interessante Bemerkung von Josef. Da sagt er, dass der Traum sich für den Pharao zweimal wiederholte, bedeutet, dass die Sache bei Gott fest beschlossen ist und dass Gott eilt, sie zu tun. Das ist eine biblische Grund, also Kapitel 41, Vers 32, biblische Aussage, was es bedeuten kann, zumindest, oder sehr häufig bedeutet, wenn man zweimal hintereinander den gleichen Traum hat. Nämlich, es kann bedeuten und zeigt, dass diese Sache sehr fest beschlossen ist bei Gott und zweitens, sie zeigt, dass Gott eilt, sie zu tun, dass sie bald passieren wird. Also wenn sich Träume wiederholen. In dem Fall hat sich ja nicht mal genau der identische Traum, sondern diese zwei verschiedene Träume sind hintereinander gewesen, wo Josef dann sagt, das ist ein Traum, es ist eine Sache, um die es geht. Aber das ist eine biblische Grundregel, dass wenn der Traum sich wiederholt, dass man dann weiß, dass die Sache ist bei Gott beschlossen und Gott eilt, sie zu tun. Der Ben hat das letztens, aber jetzt auch schon ein Jahr her, deswegen was Eile heißt beim Herrn, ist noch nicht ganz sicher. Er hatte, glaube ich, zweimal eine Träume und ein, zwei Leute hatten einen Traum, wo sie ihn mit Haaren gesehen haben. Auf dem Kopf, Haaren auf dem Kopf. Also da war er sehr ermutigt, erstens, dass es bei Gott beschlossen ist. Und da hat er eine Sicherheit, dass der Herr ihm wieder Haare geben wird. Und eigentlich das, auch, dass Gott eilt, das zu tun. Wobei jetzt ist schon ein halbes Jahr oder ein Jahr vergangen. Also das ist bei Gott. Bei Gott heißt Eile nicht, dass es innerhalb von 2 Wochen passiert sein muss, aber so, dass Gott schon ernsthaft dran ist, es zu tun. Ja. Okay, vielleicht mal so viel zu diesem hier. Ganz, das habe ich glaube noch gar nicht erwähnt. Das kommt jetzt so hier bei. Ich habe von Kansas City, da hat uns jemand gelehrt und ich nehme die Punkte so grob über, wie man jetzt nicht war, dass man bedenken soll, wenn man Träume interpretiert. Also ich nehme seine Sachen, zumindest die Sachen, die ich verstanden habe von ihm und die ich auch nachvollziehen kann. Nochmal die 9 Punkte in meiner Fassung. Erstens, fast alle Träume müssen persönlich interpretiert werden. Oder sag mal, frag dich zuerst, ob dieser Traum nicht für dich ist. Das ist schon eine Grundspielregel. Also versuche den Traum auf dein eigenes Leben anzuwenden.